Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Zeit für mich. Aufmerksame Hörerinnen und ZuschauerInnen werden eine kleine Veränderung bemerken. Heute tauschen wir nämlich mal die Plätze und ich werde Christina interviewen. So könnt ihr sie nämlich auch besser kennenlernen. Christina Kias ist aus St. Pölten. Sie unterrichtet bereits seit 15 Jahren Yoga, bildet Yogalehrerinnen auch aus und weiter. Und einmal im Monat setzt sie sich für uns vors Mikro, um die St. Pöltener und St. Pöltnerinnen und alle, die uns sonst noch begleiten, über Menschen, Projekte und Initiativen in der Stadt zu informieren. Ich denke da nur rund um den Internationalen Frauentag, der jetzt auch ansteht, rund um den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, Pride Month, One Billion Rising war erst vor kurzem. Also alle Angebote, die es so in St. Pölten gibt, um spezielle Tage herum oder auch spezielle Aktionen. Darüber berichtest du schon seit mittlerweile 4 Jahren. Es ist kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Und ja, wir freuen uns auf alle Fälle, dass du dir und uns allen diese wertvolle Zeit gönnst. Und ich frage dich gleich mal, Christina, warum gibt es denn eigentlich diesen Podcast?
Hallo Martina. Ja, also zu Beginn muss ich natürlich auch gleich dazu sagen, dass diese Initiative auf einer Kooperation zwischen dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten beruht. Ja, und da bist du die Leiterin. Und grundsätzlich muss ich einmal vorausschicken, dass ich da sehr dankbar bin für die Zusammenarbeit. Warum gibt es den Podcast? Ja, die Idee entstand während der Corona-Zeit. Damals ging es ja mehr so in Richtung Online. Und das, was mich dabei wirklich gefesselt hat, war der Gedanke, eure Initiativen und auch, ich sage jetzt einmal, das, wofür das Büro für Diversität der Stadt St. Pölten steht, ich will es nicht sagen, zu unterstützen, aber ja, dem auch ein weiteres Sprachrohr zu geben, wirklich auch zu zeigen, was in diesen Bereichen alles möglich ist, welche Initiativen es da zur Aufklärung gibt. Und jetzt wird man sich fragen, ja, aber eigentlich komme ich ja aus dem Yoga-Sektor, warum interessiert mich das überhaupt? Und da ist vielleicht wichtig, ich habe Theaterwissenschaften, Sozial- und Kulturanthropologie studiert und aus dem heraus kommt von meiner Seite mal das grundlegende Interesse an unterschiedlichen Kulturen, an Diversität, an Vielfalt. Und das ist einmal mein persönlicher Zugang dazu. Und zusätzlich finde ich es auch ganz wichtig und interessant, der Zugang, den der Yoga hat. Weil worum geht es in Wahrheit? Es geht um Einheit, um Einheitsbewusstsein. Darum, dass wir duale Prinzipien vereinen können, vereinen lernen. Und ich finde da auch das Bild, das ist jetzt wieder was anderes, vom Yin-Yang-Prinzip so interessant, weil das sind wohl Gegensätze, aber diese Gegensätze sind eine Einheit. Also das eine gibt es nicht ohne das andere. Insofern schlägt mein Herz für die Vielfalt und ich finde es schön, dass ich ja, als Yoga-Lehrerin auch auf eine gewisse Art und Weise politisch sein kann. Und da verorte ich mich eben in dieser Community, wo ich sage, da geht es um den Menschen. Da geht es nicht um den Einzelnen gegen den anderen. Da geht es nicht um Angst, weil Angst und Liebe sind so, glaube ich, diese großen Pole. Da haben wir auch wieder zwei Pole. Und die Frage ist, aus was für einer Perspektive blicke ich auf die Welt? Und da wäre es mir ein Anliegen zu sagen, aus dem Blickwinkel der Liebe. Und wenn wir auf der anderen Seite die Angst stehen haben, glaube ich, dass es ganz wichtig ist, zu informieren. Weil all das, was wir nicht kennen, macht uns Angst. Das ist zum einen auch vielleicht einmal ein guter Aspekt unseres Nervensystems. Aber vielleicht ist es dort oder da auch gar nicht notwendig. Und vielleicht kann man so eine langsame Annäherung, und da haben wir eben das Podcast-Medium, finde ich ganz, ganz wunderbar. Das, ja, wirkt in dem Sinn auch durchaus, ich muss eine kleine Berührung gehen, aber ich lerne aus einer gewissen Distanz unterschiedliche Aspekte kennen. Und vielleicht, und das wäre mir ein Anliegen, dass man die Vielfalt dann auf eine Art und Weise als Bereicherung erfahren kann. Und es geht natürlich auch, wenn wir uns die Themen anschauen vom Büro für Diversität der Stadt St. Pölten, vielfach auch um die Rechte von Frauen. Und das ist, finde ich, auch ein sehr, sehr elementarer Aspekt. Und ich muss sagen, dass ich selbst durch den Podcast sehr viel gelernt habe und auch unterschiedliche Errungenschaften, derer man sich gar nicht bewusst ist, wie wenig weit die zurückliegen, sagen wir jetzt nur Aspekte der Frauenrechte, mehr zu schätzen weiß. Also das ist keine Selbstverständlichkeit. Und wenn es dann nicht auf politischer Ebene oder, ich sage jetzt einmal, couragierte Menschen gäbe, die sich einsetzen, ja, dann wären wir gar nicht da, wo wir jetzt sind. Genau. Ja, und der zweite Teil von Zeit für mich, da geht's immer auch um ins Spüren kommen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, gerade in Zeiten wie diesen, wo wir alle sehr viel beschäftigt sind, sehr viel im Kopf sind, aus dem Kopf in den Körper zu kommen, weil das erstens einmal auch entstresst und uns wieder mit uns selbst in Kontakt bringt. Und dann, wenn wir mit uns selbst in Kontakt sind, glaube ich, gelingt es uns viel leichter, auch mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Genau, deshalb heißt es auch Zeit für mich.
Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, von dem Podcast, den du jetzt gerade angesprochen hast, Christina, dass man einfach einen Zugang zu sich selbst findet, dass einem einmal selbst gut gehen muss, damit man auch andere Leute unterstützen kann. Und das nährt dann halt auch wieder die Gesellschaft. Und so gehen wir hoffentlich auch wieder ein bisschen ein Werkzeug, wo man sagen kann, ja, vielleicht unterstützt man da einfach so das Zusammenkommen, wenn es ein bisschen weitergeht, sogar Zuneigung. Und ja, die höchste Stufe wäre halt dann in die Liebe gehen, wie du schon angesprochen hast. Aber genau das verdeutlicht auch das, wo wir mit unseren Projekten eigentlich hinwollen, dass es immer um das Wir geht, dass das Wir stärker ist und dass alle Diversitätsthemen ja eigentlich unsere Gesellschaft betreffen. Also ohne geht's gar nicht. Und es ist teilweise spannend, wie wenig Hintergrundwissen wir zu den einzelnen Diversitätsthemen haben, wie die überhaupt entstanden sind. Und deswegen freue ich mich auch so, dass wir halt mit dem Podcast dieses neue Medium gefunden haben, wo wir die Leute auch auf diesem Weg informieren können zu Diversitätsthemen. Ja, kommen wir zurück zum Yoga. Seit wann gibt es denn Yogena-Yoga? Und du hast schon ein bisschen drüber erzählt, wofür deine Art Yoga zu machen steht. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen genauer darauf eingehen.
Ja, also boah, praktizieren tue ich schon sehr lang. Und 15 Jahre gibt es jetzt, sage ich mal, den Begriff Yogena Yoga. Ja, ich habe begonnen zu unterrichten vor 15 Jahren und mittlerweile geht es eben auch in den Bereich Aus- und Fortbilden und es macht mir besonders viel Freude auch. Wofür steht Yogena Yoga? Das hat sich auch herauskristallisiert, weil ich denke, dass ja in dem Angebot, das kommt jetzt ganz spontan, aber die Diversität ausdrückt. Also ich habe einfach viele Interessen und ich denke mal, es hat sie. In 15 Jahren darf sich etwas auch entwickeln. Und im Endeffekt habe ich so dieses Überthema mittlerweile gefunden oder es hat sich herauskristallisiert, gesundheitsförderndes Üben. Und ich habe einfach das Bedürfnis, Yoga jetzt auch nicht nur so auf der Matte zu konzentrieren, sondern durchaus lebbar zu machen. Das heißt, ich kann Dinge auf der Matte üben, wie zum Beispiel, wir haben ja yoga-philosophische Zugänge, da gibt es den Begriff zum Beispiel Ahimsa. Das bedeutet, dass ich gewaltfrei bin in Wort, Sprache, Tat. Ich kann das jetzt in meiner Praxis so umsetzen, dass ich sage, ich begegne mir selbst über die Praxis gewaltfrei. Das heißt, ich anerkenne meine eigenen Grenzen, schaue, dass es mir gut geht. Ich gehe in freudvolle Anstrengung, aber nicht in die Überanstrengung. Es gibt den Leistungsgedanken nicht, es gibt keinen Vergleich. Und ich denke mal, wenn ich solche Begriffe dann einmal auch quasi trainiere an mir selbst, dann kann ich im Endeffekt dann auch hinausgehen und sagen, ja, ich begegne nicht nur mir auf diese Art und Weise, sondern auch anderen Menschen. Und nachdem ich sehr viel mich in die Yoga-Anatomie vertieft habe, geht es eben auch, wenn wir von der Praxis auf der Matte sprechen, darum, wie kann ich mich so ausrichten, dass es meinen Bedürfnissen zuträglich ist. Vielleicht habe ich gewisse Einschränkungen, also da auch Abwandlungen zu finden. Wie kann ich so unterrichten bzw. praktizieren, dass es ja inklusiv ist, dass es viele Menschen abholt, sei es jetzt, dass die eine Person sagt, ich hatte einen Bandscheibenvorfall. Die nächste Person sagt, ich kann nicht auf den Knien sein. Die nächste Person sagt, mir schmerzen meine Handgelenke. Dann ist es natürlich, also für mich mittlerweile total interessant, dennoch was zusammenzustellen, wo ich dann sage, da können wir aber alle mitmachen. Und da haben wir auch wieder einen Gemeinschaftsaspekt, ja. Also dieses auf die Bedürfnisse eingehen, dennoch was Gemeinschaftliches kreieren, das Nervensystem ansprechen. Also das ist ganz ein wichtiger Punkt bei mir. Es ist sozusagen nicht, ja, also weniger dahingehend orientiert, dass wir den Sympathikus ansprechen, der ja ohnehin tagsüber uns ja ins Doing bringt, der damit verbunden ist, dass wir Leistungen bringen, dass wir ja auch mit Stresssituationen zurechtkommen. Und da bietet Yoga eben einen wunderbaren Konterpunkt dazu, zu sagen, jetzt geht's in die Regeneration, jetzt geht's in die Entspannung. Jetzt geht es ins Verdauen, jetzt mache ich was für mich. Und eben dieser wunderschöne zweite Ast wird angesprochen, der Parasympathikus, also jener Teil des Nervensystems, wo wir uns sicher und geborgen fühlen und ja, abschalten können, entspannen können und aus dieser entspannten Haltung uns selbst begegnen können, aber auch anderen begegnen können.
Sehr schön. Du hast jetzt eigentlich schon ganz gut ausgeführt und ich habe den Begriff schon wieder gar nicht gemerkt, wie das auf Yoga-Art heißt, aber du hast auch von der gewaltfreien Kommunikation gesprochen. Das ist ein Aspekt, der dich ja in deiner Arbeit inspiriert. Gibt es mehrere Aspekte?
Ja, durchaus. Also ich habe die anderen Aspekte eh schon ein bisschen genannt. Also die Anatomie ist für mich ganz wichtig, weil es macht Sinn zu wissen, beispielsweise, welche Bewegung mache ich in der Wirbelsäule wo. Ja, also wir haben sowas, ja, also es gibt einfach gewisse Dinge, die tun unterschiedlichen Gewebestrukturen oder eben auch den Knochen. Oder auch den Nerven oder den Faszien. Die tun diesen gut, die unterstützen sie in der natürlichen, ja, Arbeit, die sie ohnehin für uns leisten. Und wenn ich das weiß, dann kann ich den Yoga-Unterricht noch mal interessanter gestalten. Ich muss das gar nicht sozusagen an den Mann oder an die Frau oder wie auch immer bringen. Aber man spürt's. Ja? Und das gibt wiederum ein Gefühl der Sicherheit. Und das ist mir auch ganz wichtig, weil ich mich sehr viel jetzt auch mit dem Nervensystem auseinandergesetzt habe. Und auch der Aspekt sehr, sehr viel Raum gewinnt in meiner Praxis. Also ich bringe den Vagusnerv zum Beispiel jetzt auch sehr viel hinein. Das ist so der Nerv, der für diesen Parasympathikus, von dem ich gesprochen habe, diesen Anteil des Nervensystems, der uns beim Regenerieren unterstützt, eben auch unser Immunsystem, unsere Verdauung und dergleichen unterstützt, ganz, ganz wichtig ist. Und da gibt es wunderbare Übungen. Und beim zweiten Teil von Zeit für mich möchte ich dann eine auch einbringen. Das heißt, meine Themen kommen vielfach aus der Yoga-Therapie, aus dem Gesundheits-Yoga, dem somatischen Yoga, dem traumainformierten Yoga, aber auch Faszien erfreuen mich vor allem in dem Sinn, weil es wirklich auch was sehr Spielerisches ist. Und auch das darf Raum haben, finde ich, mehr in unserem Leben, dieses freudvolle, spielerische, erforschende. Ja, und was mich auch noch voll interessiert, und das kommt natürlich so auch aus meiner eigenen Geschichte heraus, sind die Wechseljahre, weil ich sehr früh in diesen Wandlungsprozess gekommen bin und mir dann gedacht habe, da fehlt es mir jetzt an Ansprechpersonen, an Wissen. Also dieses Wissen zu vermitteln, dadurch zu verstehen, was im Körper geschieht und auch zu sagen, so und so und so kannst du dich unterstützen, das ist so meine Triebfeder.
Ganz wichtige Bereiche und auch spannend. So beim Zuhören habe ich mir jetzt gedacht, wie der Begriff Diversität, so vor rund 10 Jahren waren einige dieser Begriffe eigentlich kaum in der Gesellschaft vorhanden. Also man hat sich damit überhaupt nichts vorstellen können, eben was soll Diversität sein, was ist Vagus, was sind Faszien. Also da hat sich jetzt in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich ganz, ganz viel getan. Wie ist es dir denn in der Anfangszeit gegangen von Yogena Yoga, also so vor 15 Jahren, wo, also bist du schon eingestiegen in deine Arbeit und hast diese Kenntnisse gehabt? Hast du da schon gewusst, Vagusnerv gibt's, Faszien gibt's?
Nein, 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 nein. Nein, da war ich will es nicht sagen, weit davon entfernt, aber doch entfernt davon, weil ich habe mit Ashtanga-Yoga und Vinyasa-Yoga begonnen und das sind sehr bewegte, kraftvolle, strukturierte Zugänge. Wobei Vinyasa war dann für mich so ein bisschen der Kontrapunkt, wo ich das Fließende reinbringen konnte. Ich habe mich aber gleich zu Beginn wirklich mit Yoga-Therapie beschäftigt und dann auch bald Fortbildungen in diese Richtungen gemacht, weil ich gemerkt habe, die Menschen, die zu mir kommen, da gibt es einfach Gegebenheiten, wo es nicht möglich ist, ja, zu sagen, ich mache diese Haltung, wo Haltungen zum Teil auch gar nicht zuträglich sind, wie zum Beispiel Drehbückbewegungen, sage ich jetzt einmal, die wir klassisch haben in Trikonasana. Drehbückbewegungen sind aber vielfach auch Bewegungen, wo im Alltag Bandscheibenvorfälle in der Lendenwirbelsäule geschehen. Also der Klassiker ist, ich heb die Bierkiste aus dem Auto. Ne? Dann habe ich so eine Drehbückbewegung und dann schießt es oft ein. Ja? Und da vielleicht dazu sagen, das zu wissen und unterstützen zu können. Das war meine Triebfeder ja, da tiefer einzutauchen, mehr zu erfahren, zu sagen, du kannst trotzdem bei mir mitmachen, weil das ist sicher da und schau, du kannst was anderes machen, während wir das machen oder jetzt machen wir mal alle das, was du machst, weil es hilft allen, ja. Also wirklich hier, der Begriff Inklusion ist jetzt anders definiert, aber ich denke, man kann ihn auch so fassen, dass ich sage, Inklusion bedeutet, dass ich viele Menschen anspreche und dass viele Menschen sich wohlfühlen. Also das ist das schönste Geschenk, gewesen, war mir eine Dame dabei, die hatte eine Hüftprothese bekommen und hat gesagt, weißt du, ich bin so froh, dass ich bei dir beim Yoga mitmachen kann. Endlich ist es auch für mich zugänglich. Und das ist ein wunderbares Geschenk. Also, das hat mich tief berührt.
Sehr schön. Und es ist auch eigentlich wirklich der Zugang zur Inklusion. Also das ist eigentlich wirklich das Umfassende von dem Begriff. Also es geht auch wirklich darum, dass alle mitmachen können.
Aha, okay.
Also du hast das genau getroffen, Christina.
Super, danke.
Gehen wir da auch ein bisschen noch in die Tiefe. Du hast jetzt dann zu Beginn der letzten Frage gesagt, du hast einen anderen Zugang zum Yoga gehabt, also eigentlich mehr das wirklich bewegungsorientierte. Wie sieht denn jetzt so deine gesundheitsfördernde Yoga-Praxis aus? Was kann man sich noch mehr darunter vorstellen? Du hast ja schon ein paar Inhalte davon gegeben, aber da gibt es sicher noch mehr Aspekte, die da einfließen können.
Ja, also ich möchte mal mit dem Ammenmärchen vielleicht auch gleich starten. Yoga, da muss ich beweglich sein und da muss ich gedehnt sein und im besten Fall kann ich den Spagat. Also darum geht es einmal gar nicht. Ja. Yoga, zumindest bei mir, hat sehr wenig jetzt mit Dehnen zu tun. Wenn dann zum Beispiel Kraft in der Dehnung, das heißt, ich schütze ein Gelenk, durch das, dass ich die Muskulatur rundherum auch stabilisiere. Ich bin in der Kraft und dann gehe ich in die Dehnung. Aber vielfach ist es bei mir wirklich dieser Zugang Mobilisation, um eben die Muskeln anzusprechen, die verspannt sind. Und das haben wir vielfach im Bereich, der Stressmuskulatur. Das ist Hals, Nacken, weil wir dann die Schultern raufziehen. Wir wollen die Halsschlagader schützen, wir wollen das Herz schützen, wir wollen die Lunge schützen. Oder auch der Psoas, der Muskel, der die Hüfte beugt, ne? Den braucht man zum Laufen oder zum Verteidigen. Und da mal Mobilisation reinzubringen und einmal zu sagen, hallo, und danach in die Kräftigung zu gehen. Also bei mir ist wirklich die freudvolle Anstrengung sehr elementar. Soll ich nicht in die Überforderung gehen, sondern wirklich, ich soll mich wohlfühlen dabei. Aber gerade das, dass wir einen Ausgleich oft zum Alltag auch finden, der manchmal eben dieses Lasche ist oder viel Sitzen, also einen Ausgleich zum Alltag, das wäre nochmal so ein weiterer Aspekt. Dann auch möchte ich gerne Anregungen geben, die man in den Alltag mitnehmen kann. Sei es jetzt eine Atemübung, die vielleicht jetzt für mich schon mittlerweile Standard ist, dass ich sage, ja, wenn ich den Ausatmen verlängere, dann entspannt mich das. Das ist aber jetzt gar nicht jedem Menschen bewusst, dass der Atem so ein elementares Bindeglied ist zwischen Körper und Geist, dass ich über die Atmung eben meinen Zustand, meinen geistigen Zustand und damit auch Gedanken und Emotionen beeinflussen kann. Und wenn ich das weiß, dann kann ich das ja mal ausprobieren. Und vielleicht erfahre ich dann, ah, das unterstützt mich. Und das ist nur mal so ein Mehrwert, den dann Yoga hat. Das sind von der Matte, wo ich das übe, weil es ist ja wichtig, das zu üben, damit ich dann in einer Situation, dass ich zurückgreifen kann auf das, wenn ich eigentlich ein bisschen, ja, sagen wir mal, unter Strom stehe. Genau, also die Beruhigung des Nervensystems ist ganz elementar. Was noch? Auch, dass der Atem die Bewegung führt. Das ist manchmal ganz spannend, weil wenn man es beobachtet, ist es oftmals trotzdem nur, dass die Bewegung den Atem führt. Wenn aber der Atem das führende Moment ist, dann entsteht Langsamkeit. Dann entsteht Achtsamkeit. Dann ist es auch eine gewisse Form der Prophylaxe für, jetzt, man könnte sich rein theoretisch ja auch beim Yoga verletzen, ist jetzt noch nie passiert, aber grundlegend ist es so eine Verletzungsprophylaxe. Ich bin in Verbindung mit mir. Ich gehe meinen eigenen Rhythmus. Das dürfen wir auch im Alltag so oft nicht tun. Also bist das wirklich eine Einladung? Ja, wir fließen vielleicht gemeinsam, aber jede Person in ihrem eigenen Rhythmus. Genau. Und was mir auch noch wichtig ist, ich glaube, ich habe einen undogmatischen Yoga-Stil. Also ich sage selten, das gehört so und nicht anders. Also ich sage das, glaube ich, nie. Mir ist es wichtig, dass die Personen, die Teilnehmerinnen ihren Zugang finden. Dass ich vor allem im Einzelsetting wirklich mich an diese Bedürfnisse, Ziele, Wünsche, Voraussetzungen eines anderen Menschen anpassen kann und sagen kann, schau, so kannst du es auch machen, wie fühlt sich das an? Also dieser Wohlfühlaspekt, der ist über dem, es kehrt zu.
Auch ganz was Wichtiges, weil das haben wir auch viel zu selten, dass wir uns wohlfühlen können und trotzdem irgendwie was in der Bewegung machen und man nicht darauf hingewiesen wird, dass man die Übung so oder so ausführen muss, wo immer gerade bei Kindern denkt, dass dann der lustvolle Zugang ganz oft verloren geht. Also es soll natürlich nicht so ausarten, dass die Übung so falsch gemacht wird, dass es dann wirklich Verletzungen gibt, aber dieser lustbetonte Zugang, den finde ich besonders wichtig. Und auch der Aspekt, den du genannt hast, dass die Leute, die bei dir Yoga praktizieren, darauf zurückgreifen können. Also eben wenn man in einer Stresssituation ist und man hat dieses Werkzeug eigentlich nicht zur Verfügung, weil man es noch nicht gelernt hat oder halt, weiß ich nicht, bei ein, zwei Yoga-Einheiten, die man einmal im Leben besucht hat, kann man dann eigentlich in einer Situation, wo man das brauchen würde, ruhig zu atmen, zu wissen, wie kann ich mich jetzt wieder vom Stress beruhigen, da kann man darauf nicht zurückgreifen. Und daher finde ich es besonders wichtig, auch zu erwähnen, dass es wirklich was bringt, beim Yoga zu bleiben, um eben alles abrufen zu können, wenn man es in der Situation braucht. Weil dann braucht man auch gar nicht mehr recht überlegen, so, was hat meine Yoga-Trainerin, mein Yoga-Trainer gesagt, wie funktioniert das, sondern man weiß, okay, jetzt dauert es immer lang, ein Satz noch von der Seite und ich explodiere und welche Arten, Techniken gibt, dass man sich da wieder runterholt oder generell in Situationen, die einen aufregen und dass das viel besser hilft, wenn man dann wirklich in sich geht und ein paar solche Übungen macht, als dass eine Situation eskaliert.
Ja.
Und das ist auch eine ganz wichtige Fähigkeit, die man dann entwickelt, weil man sich ja im Zusammenleben mit solchen Skills ja dann auch wieder einfacher tut.
Auf jeden Fall. Also das ist wirklich so der Fall. Ich habe, das war voriges Jahr, habe ich zum Beispiel ein Seminar gegeben zum Thema Polyvagaltheorie, und da geht es vielfach auch um dieses Thema Sicherheit, ja. Und es geht auch darum, wo befindet sich mein Nervensystem gerade, in welcher Ebene. Man kann das wie eine Leiter betrachten. Und wenn ich dieses Hintergrundwissen habe, weiß ich aber auch, wo ist der andere gerade und wie kann ich dieser anderen Person vielleicht helfen, sie unterstützen. Also ich glaube, das ist jetzt eben dieser Diversitätsaspekt, der ist ja gar nicht nur gesellschaftlich, sondern der ist ja auch in Firmen, ja, also Mitarbeiter oder dass ich sage in der Familie. Also das geht ja vom Großen ins Kleine. Und ich finde es einfach so schön, dann dieses Wissen auch weiterzugeben, in Seminaren, in Workshops. Ich versuche es auch wirklich in den Kursen, ich will nicht überladen, aber dennoch merke ich, ich habe da wirklich den Hang dazu, auch Dinge zu erklären, Hintergrundinformationen zu geben.
Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil man ja so auch das, was man lernt, vielleicht bleibender lernt. Also, dass man das wirklich besser abrufen kann, wenn man die Geschichte dahinter kennt. Und warum das jetzt so ist. Was macht dir denn bei der Aus- und Fortbildung besonders Freude? dir ganz persönlich?
Ja, also das ist auch nochmal ein spannender Aspekt. Ich weiß nicht, warum ich mich jetzt immer auf dieses Wort Diversität so draufsetze, aber es passiert jetzt gerade. Dieses Zusammenkommen von unterschiedlichen Menschen. Und bei Aus- wie auch bei Fortbildungen bringt jeder Mensch schon einmal was mit. Vorkenntnisse oder keine Vorkenntnisse, Aspekte, die ganz von woanders hereinkommen, Lebenserfahrung, Zugänge, Vorlieben. Und das Spannende ist dann dran, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind, zu versuchen, wirklich einen Austausch in der Gruppe zu gestalten, weil ich glaube, dass es wirklich auch elementar ist oder ich finde es auch sehr bereichernd, von den unterschiedlichen Menschen zu lernen. Also es darf dann so ein Ganzes entstehen. Und gerade wenn es darum geht, bei einer Grundausbildung zum Beispiel, dass ich da jetzt nicht sage, wiederum so gehört und so musst du es machen, sondern ich zeige dir zum Beispiel, wie es ich mache. Ich zeige dir, wie es vielleicht da jetzt, sagen wir mal, anatomisch sinnvoll ist, wie es im Aufbau sinnvoll ist. Das sind Tools. Was du daraus machst, das obliegt dir. Also mir ist es ganz wichtig, dass da die Personen, die zu mir kommen, authentisch bleiben können. Ich möchte nicht lauter gleiche Yoga-Lehrer zum Beispiel konstruieren, sondern dass da so dieses gewisse Etwas dieser Persönlichkeit auch zur Geltung kommen kann. Ja? Jetzt habe vielleicht ich dieses Interesse im Nervensystem und gesteuere die Einheit so und so und dann kommt jemand anderer und sagt, für mich ist ein ganz anderer Aspekt wichtig und ich fühle mich gar nicht so wohl, wenn ich Entspannungen ansage, mein Ding ist die Atmung und da finde ich mich wieder. Dann ist es auch gut so, weil ich glaube, es gibt ja eben auch dann im Außen Menschen, die genau das suchen. Ja, also ich finde ja wiederum Menschen, die dann diesen Zugang toll finden und dann genau zu dieser Yogalehrerin zum Beispiel oder Yogalehrer gehen wollen. Und ja, also dieses Individuelle ist mir ganz, ganz wichtig. Ein Beispiel vielleicht noch, um's zu verdeutlichen, bei der Yoga-Therapie-Ausbildung war eine Frau dabei, die sehr in die TCM sich vertieft hat, aus dem Qigong kommt und da halt so ihres liegt. Und die Yoga-Therapie an sich greift auf den Ayurveda zurück. Und sie hat gesagt, das ist eh ganz interessant, aber ich habe mein System schon. Und ich würde gern da das, was ich gelernt habe, aus das nur verstärken, weitermachen, ausbauen. Die gesagt, du, für mich ist das überhaupt kein Problem. Und das Spannende war dann, sie hat ihre Diplomarbeit auch dahingehend gestaltet. Und ich war total dankbar, weil dadurch aber ich wieder einen anderen Blickwinkel bekommen. Also ich glaube, das macht es aus, dass man so seines einbringen darf, sich selbst weiterentwickeln darf, schauen, was bereichert mich. Und dann aus einer authentischen Haltung heraus Yoga unterrichtet.
Klingt sehr, sehr gut und verlockend. Und ich hoffe, jetzt haben auch alle Leute, die den Podcast heute verfolgen, auch Gusto kriegt oder Interesse. Wenn man jetzt mit dir praktizieren möchte, welche Gelegenheit habe ich denn dann, dass ich da mitmachen kann?
Ja, also auch da gibt es wieder unterschiedliche und vielfältige Möglichkeiten. Zum einen habe ich Kurse in St. Pölten, gebe da auch Workshops, zum Teil auch Fortbildungen, zum Beispiel Yogalehrer. Fortbildung, da habe ich einen Kooperationspartner, die Yoga Akademie Austria, findet auch wieder in St. Pölten statt. Also wir haben jetzt eine laufende und dann im Herbst gibt es wieder eine neue. Dann eine Weiterbildung in St. Pölten zum Beispiel wäre Yoga und Stressbewältigung. Dann gibt es auch Seminare, also das nächste Hobby in Schladming und ich mache auch Yoga-Wochenenden, Eines habe ich geplant in Oberösterreich und das bringt mir dann eh gleich zu einem weiteren Thema. Also da in Oberösterreich geht es dann vorwiegend um eben so ein ganzheitliches Wochenende für Frauen rund um die Wechseljahre. Und was gibt es noch? Ja, online gibt es auch einiges bei mir. Dann habe ich einen YouTube-Kanal, da kann man einmal reinstöbern. Und auch in Kooperation mit Firmen arbeite ich. Zum Thema Wechseljahre und online möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass wir eben da auch eine Kooperation haben. Wir, Büro für Diversität der Stadt St. Pölten. Und ihr habt ja dieses tolle Format vom Online-Frauensalon. Und da freue ich mich, dass wir 3 Montage eben genau diesem Thema Yoga und ihr wisst vielleicht, Wandlungsjahre nennen, passt jetzt da so schön zum Frühling, weil wenn man da ein bisschen einen anderen Blickwinkel drauf bekommt, eben auch, sage ich jetzt mal, aus dem Ayurveda, aus der TCM, dann geht es vielfach darum, dass die Frau in den zweiten Frühling kommen darf. Und da wollen wir uns bei 3 Terminen 3 Aspekte ansehen. Die Termine werde ich dann auch unten gerne hineinschreiben. Wir haben auf jeden Fall, ja, diesen Monat am 24. schon einen, dann am 28.04. und 26.05. Der erste Termin, da geht es vor allem ja um auch das gute Schlafen, um Stressbewältigung, weil es da eine Verbindung gibt mit dem Hormonhaushalt und chronischem Stress. Und auch, schlafe ich oder schlafe ich nicht? Das ist oftmals ein Thema des Nervensystems. Dann der zweite Termin, da möchte ich vor allem Beckenboden, Core Stability mit den Teilnehmerinnen betrachten, weil das halt einfach zentral ist. Da kommen wir auch in unsere Kraft, da kommen wir in unsere Stabilität. Das gibt uns Stütze. Also der Stützapparat ist da sehr, sehr wichtig. Auch die Kraft und auch für die Knochengesundheit. Und der dritte Aspekt, da geht es um freudvolles Faszien-Yoga und auch um die Gelenke, weil auch die Gelenksgesundheit gerade dann in der Zeit wichtig ist. Ich sage aber auch dazu, die Wechseljahre, die beginnen ja jetzt nicht mit 50 oder 60. Das ist ja ein Verlauf und das ist was ganz was Natürliches. Deshalb soll es auch eine Einladung sein, zu sagen, ja, das schaue ich mir vorher schon an, weil für mich sind jetzt schon Gelenke, Beckenboden, Core Stability, Stressbewältigung ein Thema. Und umso früher ich mir diesen Themen auch widme, umso mehr Wissen habe ich, umso mehr kenne ich meinen Körper, umso mehr spüre ich mich und umso besser kann ich dann durch diese Zeit gehen. Und dann ist mir auch noch wichtig, dieses Gemeinschaftliche, dieses zu sehen, ja, da können wir uns austauschen. Jede Frau erfährt das anders. Jede Frau hat da vielleicht schon, also nicht jede, aber vielleicht gibt es da Tipps und Anregungen. Und das ist mir auch ganz wichtig, so eine, ja, eine Gemeinschaft zu kreieren.
Finde ich auch total wichtig und schön, dieser Zugang. Und wir sind froh, dass wir eigentlich so ein Angebot im Frauensalon zu dem Thema Wechseljahren anbieten können mit dir, Christina, weil haben wir eigentlich schon zu Beginn auch gesprochen darüber, dass manches in der Gesellschaft noch nicht so bekannt ist. Und der Zugang zu den Wechseljahren oder eh, wie du selber auch drüber gesprochen hast, dass es oft so ist, dass man dann gewisse Informationen benötigen würde, die man gar nicht so leicht abrufen kann, was einen eigentlich vorher, wo man sich noch nicht damit beschäftigt hat, nicht interessiert. Und dann, wenn man es braucht, man eigentlich nur verwundert ist, im besten Fall erstaunt, wenn man draufkommt, ja, wieso kriege ich da jetzt keine Informationen zu einem Thema, was jede Frau betrifft. Und das haben wir eigentlich auch im Gesundheitsbericht gut gesehen, der 2022 das zweite Mal nach ganz langer Zeit erschienen ist, wieder mal. Und da hat man dann auch wirklich Daten abgerufen, und versucht sich anzuschauen, die eigentlich nicht so im Gesundheitsbereich behandelt werden. Und das ist eigentlich schockierend, dass da ganz viele frauenspezifische Themen reinfallen, wie auch eben die Wechseljahre. Und dass da eigentlich noch gut geforscht werden kann, eigentlich. Da gibt es noch ganz viel Potenzial und Möglichkeiten, dass noch viel zu wenig auf das individuelle Bedürfnis eingegangen wird. Weil man kann sagen, ja, jede Frau reagiert anders. Das ist jetzt nicht sinnvoll, dass man allen Hormontherapie verschreibt oder allen andere Möglichkeiten anbietet, Alternativen zur Hormontherapie, das gehört einfach angeschaut und abgestimmt. Und ich finde schon, dass das ein Thema ist, dass sich noch viel zu wenige Ärztinnen und Ärzten genau widmen, das Thema, weil es eigentlich auch keine speziellen Ärztinnen und Ärzten für dieses Thema gibt. Also wenn man jetzt mit speziellen Ge Beschwerden zu einer Ärztin oder zu einem Arzt geht, dann kann es da passieren, dass man eine komplett falsche Diagnose bekommt, weil im Medizinstudium eigentlich nicht gelernt wird, dass das möglicherweise auch schon auf Wechseljahre hindeutet. Also da ist das Wissen noch gar nicht so vorhanden.
Also ich muss sagen, bei mir war es, also es ist jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert, ich würde jetzt da keinen Arzt oder keine Ärztin
Ja,
irgendwie
also eben darum geht es auch gar nicht, sondern es
brauchen
ist
gar
einfach
nicht.
ja, allgemein,
Aber
dass
ich
man da
habe.
wirklich noch was forschen kann und dass es schön wäre, wenn es mehr Ärztinnen und Ärzte geben würde, die sich auch diesem Thema speziell widmen. Aber es geht jetzt nicht um Ärztinnenschaft schlecht zu reden, das sicher
Nein,
nicht.
nein, nein. Aber ich habe nämlich auch die Erfahrung gemacht, ich habe damals, und da war ich 40, und ich habe gemerkt, mit mir stimmt was nicht, ja. Und ich hätte wirklich gebeten um einen Hormonstatus und der wurde abgelehnt. Ja, so macht man nicht. Und ich hatte dann das Glück, dass ich Gesundheitsuntersuchung gemacht habe und da dann nochmal gefragt habe, können Sie einen Hormonstatus machen? Ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. Und dann hat mir das jetzt sozusagen ein Allgemeinmediziner hat mir dann gesagt, sie sind in den Wechseljahren. Und da, das war für mich wirklich ein Schock. Also mit 40 war es definitiv ein Schock. Und ich glaube, deshalb ist mir das in dieses Spüren bringen also wichtig, weil dieses zu wissen, oder ein Gefühl für sich selbst zu haben und zu sagen, da ist eine Veränderung und ich bemerke, da verändert sich was, ja? Und ich kann das zuordnen und ich kann mir selbst glauben und dann auch eine richtige Stelle zu finden, eine richtige Anlaufstelle. Und wenn es nicht der eine Arzt ist, vielleicht einen anderen Arzt. Und ich bin voll dankbar, wenn sie vielleicht irgendjemand auf diesen Podcast hinauf meldet und sagt, das ist ein Spezialthema von mir. Und wenn wir da dann eine Ärztin oder einen Arzt haben, der sagt, ja, her damit, da kenne ich mich aus und ich schaue mir das aus unterschiedlichen Blickwinkeln an. Und so wie du sagst, es ist ja auch nicht für jede Frau der richtige Zugang zu sagen, Hormontherapie sei jetzt dahingestellt, ja, aber das will ich vielleicht nicht, ja. Dann wäre es aber sinnvoll, einen Menschen gegenüber zu haben, der dann sagt, warum ist es gut? Was gibt es für konkrete andere Alternativen, dass ich zu einer Person gehen kann, so wie ich zum Spar gehe und fünf verschiedene Milchpackerl habe, ne? Da haben wir es ja auch, da haben wir ja auch die Auswahl. Also das wär wirklich wünschenswert und ich glaube, dass es vielfach auch schon in diese Richtung geht, ja? Also ich glaube, dass das Interesse groß ist und ich glaube, dass sich da auch einiges tut.
Das Bewusstsein fängt sich auch schon ein bisschen zum Ändern an, weil früher war das Thema, man kann es ja kaum mehr glauben, aber es war ja wirklich ein Tabuthema. Man hat nicht drüber gesprochen. Ja,
Ja.
voll. Also auch in der Arbeit, man hat sich einfach durchgequält. Ja, man hat nicht gesagt, oh, ich habe jetzt gerade eine Hitzewallung, bitte macht die Fenster auf, es tut mir leid, aber ich bin gerade im Wechsel. Dann ist man halt kurz rausgegangen, hat Luft geschnappt und ist wieder reinkommen und hat sicher nicht drüber geredet, wie es einem gegangen ist. Also weiß ich aus Erzählungen, ist
Ja.
vielleicht woanders schon hat, dass sich diese Veränderung früher begonnen hat zu durchziehen und dass man drüber geredet hat, aber ich denke, das ist erst in den letzten Jahren, dass man offener über diese Themen auch spricht.
Ja, es hat
Das ist
natürlich.
auch so mit Scham verbunden, gell? Also
Ja.
das finde ich, löst sich jetzt auch ein bisschen.
Ja. Und es hat natürlich ja da, ist damit auch verbunden mit einem gewissen Abbauprinzip. Ja, also es ist jetzt nicht gerade gern gesehen in unserer Gesellschaft, wie immer wir das jetzt definieren wollen, wenn ich nicht mehr so leistungsfähig bin, wenn ich nicht mehr die straffe Haut habe, ja, all diese Dinge, wenn ich nicht gut schlafen kann, wenn ich Hitzewallungen habe, wenn ich einfach nicht so funktioniere, wie ich es lang gemacht habe. Ja. Die Frage ist, dieses lang vorher gemacht haben, führt ja dann auch zu dem Punkt, wo ich dann in den Wechseljahren stehe. Also ich bin der Meinung, dass wie ich mein Leben vorher geführt habe, zeigt sich dann auch zu diesem Zeitpunkt. Und das ist ein Zeitpunkt, wo ich mir nochmal anschauen kann, wie habe ich gelebt, was möchte ich verändern, was tut mir eigentlich wirklich gut. Und das Schöne wäre, wenn wir auch gesellschaftspolitisch, ich sage jetzt einmal, auch am Arbeitsplatz, wenn man da informiert drüber, was passiert, wie geht's an Menschen in dieser Zeit, ja? Wie kann man die Person dahingehend unterstützen, dass sie sagt, ich möchte ja gerne meine Arbeit weitermachen, aber können wir das ein bisschen anpassen, vielleicht an meine Bedürfnisse? Ich glaube, das ist grundlegend. Da hätten wir ein weiteres Thema, ja? Wo man sehr, sehr viel anders gestalten könnte.
Absolut. Und irgendwie haben wir da diesen roten Faden, fällt mir jetzt auch auf, eben mit dem Hinschauen. Also ich finde es ganz wichtig, wo du gemeint hast jetzt dann, dass man halt sieht, wie die Frau vorher gelebt hat, dass sich das oft widerspiegelt. Und ich würde es noch ergänzen mit, ganz wichtig ist halt nichts zu verdrängen. Das alles, was man verdrängt, drängt halt irgendwann einmal an die Oberfläche. Und eben diese Scham, das ist einfach zum Glück nicht mehr notwendig. Und es wäre wirklich gut, wenn sich da diese Gemeinschaft bilden können, wenn Frauen voneinander lernen können, wenn da Wissen weitergegeben wird und dass nicht jede Frau dieselbe Erfahrung machen muss, dass eine Frau der Nächsten sagt, bitte, ich habe mal unnötig es in der Arbeit schwer gemacht, mach nicht denselben Fehler, sprich das an und sag, was wichtig ist, was du in diesem Moment brauchst und schau auch hin, geh vorzeitig zur gesunden Untersuchung, geh zu Ärztinnen, geh zu Ärzten, lass es abklären und schau, was man sonst noch machen kann, damit du dich wohlfühlst. Sei es eben auch Yoga oder einfach ein Spaziergang oder einfach ein paar Stunden, um ein gutes Buch zu lesen. Aber einfach mal raus aus dem Hamsterrad, vielleicht dann doch ein bisschen auf sich reinhören können und zu akzeptieren, dass es da diesen Wandel gibt. Das ist ganz wichtig. Also das wäre für mich halt so ein Anliegen, dass man das nicht überspielt oder einfach so tut, ah, das haben eh alle Frauen gehabt, das wird auch bei mir vorbeigehen, ohne dass ich darauf achte oder mich dem stelle. Da finde ich, gehört auch noch sehr viel angesetzt, dass man das akzeptiert, dass es einfach eine neue Lebensphase geben wird und dass man gut in diese neue Lebensphase startet.
Genau. Ja.
Gibt es noch Punkte, Themen, die wir ausgelassen haben, oder möchtest du in den Teil 2 starten?
Ich glaube, das waren eh sehr viele Informationen. Lass uns in den Teil 2 starten.
Gerne.
Ich habe mir da eine Übung überlegt, die ich deshalb auch wiederum jetzt gerne teilen möchte, weil, ja, weil es ein schönes Bild gibt und für manche vielleicht auch wirklich dieses Bild dann der springende Punkt für die Wirkung der Übung ist. Genau. Ja, wir können das im Sitzen machen, wir können das im Stehen machen. Braucht lediglich ein paar Minuten, wo du jetzt in dem Fall die Person, die mitmacht, eingeladen bist, ja, ins Spüren zu kommen. Hände bringen wir an unsere Kopfdecke ganz sanft. Und wenn es für dich stimmig ist, dann schließ gern die Augen, sonst komm in so ein Nichtschaum. Und dann stell dir mal vor, dass auf deinen Kopf warmer Sommerregen niederprasselt. Und dieses Niederprasseln, das überträgt sich sozusagen durch die Bewegung deiner Finger. Schau mal, wie dich dieser Regen berühren möchte. Ist es ein schnelles Prasseln? Ist es ein rhythmisches Prasseln? Ist es ein kreisendes Prasseln? Wie wollen deine Fingerkuppen deine Kopfhaut berühren? An welcher Stelle? Und wie fühlt sich das an? Du kannst dann gerne auch einmal so an den Hinterkopf kommen. Hinter den Ohren. Runter Richtung Nacken. Und hier deine Finger niederprasseln lassen. Hinspüren. Und dann lass uns nach vorne in die Stirn kommen. Wie fühlt sich diese sanfte Berührung jetzt an der Stirn an? Nun wandern wir über die Schläfen zu den Wangen. Ist der Untergrund etwas weicher? Schau mal, wie sich diese Berührung von den Wangen in deinem Gesicht fortpflanzt, fortbewegt, wo du überall wahrnehmen kannst, dass deine Haut hier stimuliert wird, vielleicht so wie ein Stein, den du ins Wasser wirfst. Lass uns dann nach unten zum Kinn kommen und an der Seite des Gesichtes spüren wir hier wieder Knochen im Bereich des Unterkiefers. Qualität der Berührung, der Stimulation wird sich hier wieder ändern. Kannst auch gern den Mund öffnen. Und schließlich wandere zu den Knochen neben deiner Nase, die du hier spürst. Dann auch auf den Bereich der Unterlippe, Entschuldigung, Oberlippe, ja, aber Unterlippe ist auch okay. Also im Lippenbereich. Nun lass uns langsam wieder über die Schläfen Richtung Kopf wandern. Und du findest hier wieder die Kopfhaut. Und schließlich lösen wir uns vom Regen. Und ich lade dich jetzt ein, in dein Gesicht zu spüren. Vielleicht nimmst du eine gewisse belebende Wirkung wahr, so einen kleinen Nachhall, so ein Kribbeln. Vielleicht stellt sich auch ein Lächeln ein. Vielleicht hat dich diese Übung auch beruhigt. Ja, dann lade ich dich ein, wenn deine Augen geschlossen sind, sie wieder zu öffnen. Ja, und das war so eine Vagusübung, die man, glaube ich, sehr leicht in den Alltag integrieren kann. Und ich freue mich, wenn es für dich eine Inspiration ist. Vielleicht hat es sich gut angefühlt und du sagst, ja, das probiere ich jetzt ein bisschen öfter. Vielleicht so am Morgen zum Hallo sagen.
war eine sehr feine Übung und hat wirklich gut getan.
Freut mich.
Liebe Christina, ich bedanke mich herzlich für das schöne Gespräch. Hoffe, dass viele Frauen sich den Podcast anhören, die sich nicht bereits in den Wechseljahren befinden, sondern auch schon davor und jetzt ja, sich Inspiration geholt haben und sich denken, ja, eigentlich das Thema, auch wenn es jetzt noch gar nicht so abrufen will, es ist doch schlau und wichtig, wenn man sich schon ein bisschen früher damit beschäftigt, weil irgendwann ist es dann soweit und dann ist man schon gut versorgt und kann man schon beruhigter in diesen Wechsel starten, in diese neue Lebensphase, weil man ja schon weiß, was mit dem Körper passiert und welche Unterstützungsmöglichkeiten es in dieser Zeit gibt.
Das wäre schön.
Das wünsche ich mir auch, dass das so ist. Und ja, ich freue mich auch schon auf den Frauensalon, auf die nächsten drei mit dir und wünsche uns auch da, dass ganz viele Frauen mit dabei sind. Also bitte herumerzählen und überzeugen auch jene, die dann meinen, boah, bei mir ist es ja noch gar nicht so weit. Also nicht beleidigt sein, sondern einfach sich auf Neues einlassen, weil ja, es eine Bereicherung sein kann.
Es wird sicher zum Wohlfühlen sein und ich sage mal, es ist für alle Frauen, die dabei sein möchten, offen. Es braucht auch keine Vorkenntnisse. Ja, ich freue mich schon drauf.
Ich mich auch. Dann sehen wir uns am 24. März das nächste Mal.
Genau, danke
Vielen
schön.
lieben Dank, Christina.
Tschüss, Baba,
Tschüss.
danke.
Zeit für mich. Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.